Vielleicht kennst du folgende Situation. Du gehst in den Keller, um zum Beispiel ein Werkzeug oder irgendetwas anderes zu holen. Du gehst den Kellergang entlang, räumst noch zwei, drei Sachen so zur Seite, die irgendwie den Weg versperren. Und wenn man schon mal dabei ist, ja, dann kann man ja eigentlich auch diese eine Kiste, in der der ganze Kleinkram rumliegt, kann man ja eigentlich auch mal sortieren. Schon seit Monaten steht das da rum. Und nach einiger Zeit, nachdem du so damit ja gut vorangekommen bist, fragst du dich, Moment mal, wozu bin ich eigentlich in den Keller gekommen? Ich wollte doch eigentlich gar nicht aufräumen, komisch, dass ich das überhaupt tue, aber was wollte ich hier, was wollte ich holen? Du hast das Ziel aus den Augen verloren. Oder früher? Daran musste ich auch so denken, als ich noch studiert habe, da ging es mir manchmal so, ich habe in der Bibliothek irgendein Buch gesucht, habe mir dann notiert, wo dieses Buch steht, bin dann dahin gelaufen und das kann ja mitunter dann auch relativ weit sein und also dann hin zu dem Regal, wo das Buch stehen sollte, fiel mein Blick aber zuerst gar nicht auf das gesuchte Buch, was ich eigentlich brauchte, sondern auf irgendein Buch, ja vielleicht daneben oder eine Etage höher. Und ich dachte, ja, das hört sich ja irgendwie spannend an. Buch rausgenommen, mal ins Inhaltsverzeichnis geguckt, ein bisschen geblättert, ein paar Absätze gelesen. Ja, ratzfatz sind 10, 15 Minuten um. Und ich fragte mich dann irgendwann wieder, warum bist du eigentlich hierher gegangen? Was wolltest du denn hier? Was genau hast du hier gesucht an dieser Stelle? Also wiederum das Ziel aus den Augen verloren. Der Abschnitt aus dem Markus-Evangelium, in den ich uns heute so hineinnehmen möchte, der endet mit folgenden Worten. Jesus sagt ganz am Schluss, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Geht es nicht eigentlich genau darum, in das Reich Gottes hineinzukommen, ein Bürger dieses Reiches zu werden? Ist das nicht das Ziel, auf das wir zusteuern, wo es hingehen sollte, dieses Ziel, was wir nicht aus den Augen verlieren sollten? Jesus sagt, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Wir wollen uns also anschauen, wie man da nah herankommt und vor allen Dingen, wie man auch nicht nur nah herankommt, sondern ganz hineinkommt in dieses Reich. Ich lese uns als Predigttext Markus 12, Vers 28 bis Vers 34. Und es trat zu ihm, zu Jesus, einer von den Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Und als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus aber antwortete ihm, das höchste Gebot ist das. Höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, Meister, du hast wahrhaftig recht geredet. Es ist nur einer, und es ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und von allen Kräften und seine Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Als Jesus aber sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. Ein erster Gedanke, wer nach dem höchsten Gebot fragt, ist nicht fern vom Reich Gottes. Wer nach dem höchsten Gebot fragt, ist nicht fern vom Reich Gottes. Ein paar Worte zunächst zu dieser Situation. Hier kommt ein Schriftgelehrter zu Jesus, er stellt ihm eine Frage. Wir wissen, das ist nicht das erste und einzige Mal, sondern Jesus wurde schon zuvor mit einer Reihe von Fragen konfrontiert. Man kann das auch in den Versen vor diesem Abschnitt alles nachlesen. Allerdings jedes Mal mit Hintergedanken. Jedes Mal, wenn Jesus gefragt wurde, egal ob es nun um die Frage der Auferstehung ging oder um das Verhältnis zum Staat, jedes Mal sollte Jesus zu einer, ja, falschen oder ungeschickten Antwort verleitet werden. Das war die Absicht der Fragesteller. Hier, in diesem Abschnitt jetzt, ist es ganz anders. Hier ist ein Schriftgelehrter, er war schon länger zugegen, das haben wir gelesen, und vermutlich war er auch zunächst gekommen, weil er gerne, ja, sehen wollte, wie Jesus sich verhält und weil er vielleicht Jesus auch straucheln sehen wollte. Doch offenbar ist er von den bisherigen Antworten, die Jesus gegeben hat, tief beeindruckt. Wahrscheinlich hatte er so dieses Bedürfnis, innerlich, ja, Jesus zu applaudieren für seine Antworten, als er so brillant den Auferstehungsglauben beispielsweise verteidigte. Und so stellt er Jesus nun auch eine Frage, eine echte Frage, keine Fangfrage, sondern eine Frage, die ihn bewegt. Aus echtem Interesse stellt er diese tiefgründige und ernst gemeinte Frage: Welches ist das höchste Gebot von allen? Was ist das Wichtigste? Was ist der Kern, Jesus? Wie siehst du das? Kannst du mir das sagen? Wir sehen also hier ein ganz eindrückliches Beispiel für jemanden, der aufrichtig auf der Suche ist. Hier ist jemand wirklich ernsthaft interessiert. Hier ist ein Mensch, der wirkliche Antworten sucht, der mehr wissen will von Jesus und von Gottes Wort. Hier ist ein Fragen, hier ist ein aufrichtiges Suchen, auf das Jesus gerne und ja dann auch sofort und umgehend eingeht. Und übersehen wir eins nicht hier an dieser Stelle. Es handelt sich ja bei dem Fragesteller um einen Mann, der zu den Schriftgelehrten gehörte. Er gehörte also zu dieser Gruppe Menschen, die die Schriften besonders gut kannten, aber er gehörte eben auch zu dieser Gruppe, die Jesus ablehnend gegenüberstand und die eben ihm eine Falle stellen wollte. Er gehörte zu dieser Gruppe, die Jesus hasste und die ihn am liebsten sofort tot sehen wollte. Dieser Mann gehörte auch zu dieser Gruppe. Er war einer von ihnen. Und trotzdem, Jesus, er geht auf ihn ein. Er geht auf ihn ein. Denn bei Jesus, das wird hier deutlich, zählt nicht die Zugehörigkeit ja zu irgendeiner Gruppe, sondern der Einzelne ist entscheidend. Und dieser Mann, er ist offen. Er ist interessiert. Er sucht nach Antworten und so geht Jesus auf ihn ein. Und das darfst du wissen, auch wenn du nicht aus einer christlichen Familie kommst, vielleicht. Vielleicht aus einer ganz anderen Prägung, Religion oder Nation stammst. Jesus sieht dich als Einzelnen, nicht als Angehörigen ja so einer großen Gruppe und dann wird da alles über einen Kamm geschert. Nein, er sieht dich als Einzelnen und er sieht dein Interesse und er geht darauf gerne ein. Und so will ich auch Mut machen, will ich dir auch Mut machen, Gott zu suchen, wenn du ihn noch nicht persönlich kennst. Lass dich motivieren, auf offene Fragen, die du vielleicht noch hast, ja, danach Antworten zu suchen, den Fragen auf den Grund zu gehen. Denn dass es keine blöden Fragen gibt, das gilt ja auch bei Jesus und auch was den Glauben betrifft. Vielleicht fragst du dich, was ist mit dem Heiligen Geist? Wie werde ich von ihm erfüllt? Oder warum musste Jesus eigentlich wirklich sterben? Warum war das wirklich so wichtig und notwendig? Und was hat das mit mir zu tun? Oder wie kann ich ein Leben zur Ehre Gottes eigentlich führen? So ganz praktisch. Bei meiner Arbeit, in meiner Familie, wie geht das? Oder ich verstehe das einfach nicht mit dieser, ja, Dreieinigkeit. Gott ist einer und dann doch drei Personen. Wie kann das sein? Fragen und Zweifel, Anfragen und auch so mögliche Glaubenshürden, ja, bring das alles zu Jesus. Geh dem nach, such dir Antworten in guten Büchern bei anderen Christen. Streck dich da aus. Geh dem nach. Denn wer nach dem höchsten Gebot fragt, so wie hier der Schriftgelehrte damals, ja überhaupt, wer ernsthaft fragt, wer aufrichtig auf der Suche ist, der ist nicht fern vom Reich Gottes. Und liebe Geschwister, ich glaube, man kann auch hinzufügen, wir, die wir Christus kennen, Wir dürfen auch zum Fragen anregen. Wir müssen auch nicht immer nur Antworten präsentieren, sondern wir dürfen auch zum Fragen anregen. Stichwort Evangelisation vielleicht mal so genannt. Das wird ja oft so verstanden, als dass man dieses Paket Glauben, was so dazugehört, ja jemandem eben hinstellt und dann sagt, na, pack aus oder ich packe es dir aus, ich erkläre dir das und ja, dann gucken wir, was der andere macht und im Idealfall lässt er sich eben darauf ein. Aber wir machen auch die Erfahrung, dass das häufig gar nicht so gut funktioniert. Und ich glaube, dass Evangelisation da auch noch so einen ganz anderen Aspekt oder einen ganz anderen Teil auch hat. Das hat nämlich auch mit Fragen zu tun. Wir können zu Fragen anregen, zu guten Fragen anregen. Wir können Menschen helfen, sie so auf die Fährte setzen, dass sie sich die entscheidenden Fragen vielleicht mal selbst stellen und so eine Offenheit bekommen. Was ist eigentlich das Wichtigste im Leben? Worauf kommt es wirklich an am Schluss? Was ist das Ziel? Wo findest du Glück? Über solche Dinge zu sprechen, solche Fragen zu stellen, da auch zuzuhören, was andere denn sagen, was sie dazu denken, auch das kann helfen. Denn wer fragend wird, so wie damals dieser Schriftgelehrte, der ist nicht fern. Ja, er hat diesen ersten Schritt hin zum Reich Gottes schon getan. Ein zweiter Gedanke, ein zweiter Punkt, wer das höchste Gebot kennt, ist nicht fern vom Reich Gottes. Wer das höchste Gebot kennt, ist nicht fern vom Reich Gottes. Also Jesus geht ja ein auf diese Frage des Schriftgelehrten und er antwortet ihm, das höchste Gebot ist das, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Es fällt sofort auf, dass die Antwort, die Jesus gibt, hier so zwei Bestandteile hat. Er nennt ja zwei Gebote. Er bezieht sich zunächst auf das sogenannte Schema Israel. Das ist in 5. Mose 6, Vers 4 zu finden. Das sind Worte, die jeder Jude auswendig konnte und ja eigentlich immer noch kann und die auch zweimal täglich gebetet wird. Diese Worte werden auch zweimal täglich gebetet. Diese Worte eben, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Sozusagen das Glaubensbekenntnis. Dieses Bekenntnis zum Gott, zum alleinigen Gott, zum Monotheismus. Und dann dieser zweite Bestandteil, dieses Gebot der Nächstenliebe, auch das hat Jesus übernommen aus 3. Mose 19, Vers 18 in diesem Fall. Und so könnte man ja sagen, worin liegt jetzt hier eigentlich das Besondere? Jesus gibt ja in diesem Sinne keine neue Antwort. Keine prinzipiell neue Antwort. Worin liegt das Besondere an dieser Antwort? Nun, es liegt darin, dass Jesus der Erste gewesen ist, der diese beiden Gebote, also dieses Schema Israel und dieses Gebot der Nächstenliebe, der diese beiden Gebote genommen hat und sie in dieser Form so zusammengestellt hat. Er hat sie so zusammengebracht und gesagt, das umfasst eigentlich alles. Das ist dieser Kern. Und die Brillanz dieser Zusammenstellung, das zeigt sich auf vielerlei Weise. Ich glaube, mindestens drei Punkte sind hier erkennbar, warum das so besonders ist, warum das so brillant von Jesus war, diese beiden Gebote hier so zusammenzuführen. Das erste ist, dass es Jesus so gelingt, eine kurze und bündige Zusammenfassung zu geben, eine kurze und bündige Zusammenfassung der 10 Gebote nämlich. Ja, wir haben das Schema Israel, also dieses Glaubensbekenntnis zu Gott, diese Aufforderung, Gott zu lieben. Das ist im Grunde ja das, was diese erste Tafel der 10 Gebote, also diese ersten 4 Gebote, die unsere Beziehung zu Gott hin beschreiben, also das wird hier im Grunde zusammengefasst, diese erste Tafel der 10 Gebote. Das sind die ersten 4 Gebote durch das Schema Israel. Und dann haben wir dieses Gebot der Nächstenliebe, was wiederum diese anderen 6 Gebote, diese Gebote, die unser Verhältnis zu Mitmenschen klären und beschreiben und ordnen sollen, die also das zusammenfassen. Ne? Nächstenliebe, dann sind diese Einzelgebote im Grunde darin ja inbegriffen. Also wir können sagen, Jesu Antwort, sie ist kurz und sie ist doch allumfassend. Kein Aspekt kommt zu kurz. Und das ist eine Kunst. Das zeugt auch von wahrer Weisheit, kurz und eben doch allumfassend zu antworten. Ich glaube, das ist so das erste Besondere. Jesu Antwort ist wirklich kurz und trotzdem allumfassend. Ist nichts vergessen. Zweitens macht Jesus durch diese Zusammenstellung deutlich, dass die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Mitmenschen, dass das zusammengehört. Das hat miteinander zu tun. Ja, das hat nicht nur miteinander zu tun, das ist eigentlich untrennbar miteinander verbunden. Nicht zwei Bereiche. Es ist auch nicht so, dass ein Bereich irgendwie wichtiger wäre als der andere Bereich, sondern es gehört zusammen. Und Jesus macht deutlich, das eine geht nicht ohne das andere. Das eine bedingt, ja, das andere folgt dann wieder aus dem anderen. Es gehört zusammen, es ist eine Einheit. Und wir lesen dann später im Neuen Testament, die Apostel haben diese Lehre dann auch weiter ja, ausgelegt und ausgeführt. Und so schreibt Johannes zum Beispiel in seinem ersten Brief, und dies Gebot haben wir von ihm, also vom Herrn, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Es gehört zusammen, die Liebe zu Gott, die Liebe zu den Mitmenschen. Also das ist das Zweite, was hier heraussticht aus Jesu Erklärung. Er gibt hier eine im besten Sinne wirklich ausgewogene Antwort. Gott lieben, den Mitmenschen lieben. Und das Dritte, was man hier hervorheben muss, ist Folgendes. Jesus ruft uns auf, den Nächsten zu lieben wie uns selbst. Wie uns selbst. Das ist der Maßstab. Und Jesus hat das sehr radikal verstanden. Und wie radikal er das verstanden hat, das wird in diesem berühmten Gleichnis vom barmherzigen Samariter deutlich. Der Nächste, den es zu lieben gilt, ist nicht einfach ein Jude, so wie man damals zur Zeit von Jesus dachte. Der Nächste ist also nicht einfach die Person, die uns irgendwie nahe steht. Also ein Verwandter vielleicht, ein Freund, jemand mit derselben Nationalität oder was auch immer, ne? Jemand, der uns irgendwie nahe steht von seiner Art. Nein, der Nächste ist bei Jesus im Gleichnis da. Es ist ausgerechnet der Samariter, ein Feind. Einfach der Mensch, der uns gerade am nächsten steht und der unsere Hilfe braucht. Unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst, also da sagt Jesus, das ist der Maßstab. Das ist der Maßstab und das ist ein Maßstab, der ganz schön in unserem Gewissen arbeitet und der uns dann, wenn wir ihn da arbeiten lassen, uns auch massiv herausfordert. Also das ist das Dritte an Jesu Antwort. Sie ist wirklich radikal. Sie ist radikal. Also wir können sagen, hier unser Herr gibt hier diesem Schriftgelehrten eine wirklich kraftvolle, eine glaubwürdige, eine ausgewogene und eine ganz überzeugende Antwort mit Liebe zu Gott, Liebe zu den Menschen. Bei Jesus wird nicht das eine gegen das andere ausgespielt. Nein, er macht deutlich, beides gehört untrennbar zusammen. Es ist eine Einheit und ja, wie das eine aus dem anderen erwächst, so befördert das andere dann wiederum das eine. Was für eine Weisheit! Was für eine Einsicht, wunderbar, was Jesus hier sagt. Und der Schriftgelehrte? Was sagt er dazu? Wie reagiert er darauf? Vers 32, er ist tief beeindruckt. Meister, du hast wahrhaftig recht geredet. Er, dieser skeptische Schriftgelehrte, er spricht Jesus hier ein Kompliment und seine Zustimmung aus. Und er fährt fort, Gott ist nur einer und ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und von allen Kräften und seinen Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Dieser Mann hat es verstanden. Er hat es kapiert. Er hat begriffen, worum es geht. Der das höchste Gebot kennt, so sagt es Jesus dann ja am Schluss, er, der das höchste Gebot kennt, er ist nicht fern vom Reich Gottes. Und es ist so gut, liebe Geschwister, und das können wir hier auch sehen. Es ist so wichtig, wenn wir gut Gottes Gebote kennen. Es ist so wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Es geht auch nicht nur darum, dass wir einige biblische Geschichten und so ein paar Zentraltexte irgendwie kennen, dass wir quasi so das Lehrprogramm vielleicht des Kindergottesdienstes drauf haben. Es ist auch so wichtig, dass wir die Zusammenhänge verstehen. Dass wir wissen, was die Hauptpunkte sind eigentlich und warum. Dass wir in der Lage sind, das, was wirklich zentral ist, auch zusammenzufassen, zu erklären. Es ist so wichtig, dass wir die Inhalte unseres Glaubens kennen, benennen und erklären können. Warum? Denn nur dann, wenn wir sie wirklich verstanden haben, ja, dann können wir sie auch leben. Das ist die Voraussetzung und Bedingung. Wie wär's denn damit? Vielleicht mal ein gutes geistliches Buch zu lesen, das dich so tiefer hineinführt. In die biblischen Lehren, in die Lehren des Evangeliums. Es gibt so viele gute, so viele tiefgründige und auch allgemein verständliche Bücher. Und ich kann auch gerne welche empfehlen, wenn jemand eine Empfehlung braucht. Wie wär's, wenn du sagst, ich will wenigstens ein Buch lesen in jedem Jahr, dass ich da mehr reinkomme, tiefer verstehe, besser verstehe, dass ich so drin bleibe in Gottes Wort. Und dass ich darin verwurzelt bin, damit ich dann, wenn ich verwurzelt bin, das leben kann, dass es mich bestimmt und verändert. Es ist gut, es ist ganz wichtig, Gottes Gebote zu kennen. Denn wer das höchste Gebot kennt oder allgemein gesprochen, wer Gottes Wort kennt, ist nicht fern vom Reich Gottes. Und doch folgt ein drittes. Ein dritter Gedanke, und das ist der wichtigste, nah am Reich Gottes und doch nicht drin, ein Kompliment und eine Warnung. Wir kennen das ja aus dem Fußball. Elfmeterschießen, knapp vorbei, ist auch daneben. Da mag ein Schütze wirklich einen strammen und einen eigentlich perfekt geschossenen Schuss abgegeben haben, aber manchmal zischt er Zentimeter oben am Eck vorbei. Und der Schütze ist der Depp der Nation, ja, weil diese paar Zentimeter entscheiden. Knapp vorbei ist auch daneben. Oder bei der Dartscheibe, ne? Auch da ist es so. Wenige, ja wahrscheinlich sogar Millimeter entscheiden darüber, ob du voll ins Zentrum triffst und die große Punktzahl kriegst oder nur daneben. Und dann gibt es, ich weiß nicht, die Hälfte oder so. Auf jeden Fall weniger, deutlich weniger. Und so ist es auch beim Reich Gottes. Du kannst nah dran kommen, ganz nah dran kommen und doch nicht drin sein. Und doch nicht drin sein. Und das ist dramatisch. Das ist dramatischer auch als der verschossene Elfmeter im WM-Finale oder so. Geht es doch hier um Leben und Tod, darum, wie und wo du die Ewigkeit verbringst. Das ist der ernste Hintergrund hier von Jesu letzten Worten in diesem Abschnitt. Und sie wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Er sagt zu dem Schriftgelehrten, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und ich glaube, zweierlei steckt in diesen Worten drin. Auf der einen Ebene ist es ein Kompliment. Und auf der anderen Ebene ist es auch eine Warnung. Erstmal das Kompliment. Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Also Jesus bescheinigt diesem Mann, du bist ganz nah dran. Du hast schon sehr viel verstanden. Du hast das Richtige erkannt. Ja, dieser Mann hat ganz viel begriffen. Er denkt nicht so, wie viele Menschen heute denken. Ich bin ein guter Mensch. Gott nimmt mich sowieso an, wenn es ihn denn gibt. Ich habe kein Problem. Oder was interessiert mich Gott überhaupt? Ich bin mein eigener Chef. Oder dass er überhaupt nicht über Gott nachdenkt. Nein, er hat so viel verstanden, dass Gott zu lieben und zu ehren wichtig ist. Dass den Nächsten zu lieben ebenso entscheidend ist. Überhaupt, dass die Liebe die Priorität ist und den Unterschied macht. Nicht oberflächliche Korrektheit, ne? So wie bei den Pharisäern und Schriftgelehrten, das ja auch ganz verbreitet war. Die Liebe ist die Priorität, er hat es verstanden. Und hinzu kommt, er ist ehrlich. Er ist ehrlich, er ist fragend, er ist nicht feige. Ja, er ist ehrlich, er ist fragend, er ist nicht feige und er wagt es Jesus auch in dieser Situation, wo die anderen Schriftgelehrten dastehen, ne? So seine Gruppierung, seine Clique, könnte man sagen, ne? Wo die dabei stehen, da wagt er es Jesus zu fragen, ihm zuzustimmen, wo diese Menschen anwesend sind, die eigentlich nur einen Grund suchen, Jesus zu verhaften und töten zu können. Also du bist nicht fern vom Reich Gottes. Dieser Mann hat ganz viel verstanden, er ist ganz nah dran, wirklich ganz wunderbar, kann man schon sagen, Daumen nach oben, sehr gut. Aber auf der anderen Seite oder auf einer anderen Ebene betrachtet, irgendwo sind diese Worte auch eine Warnung. Du bist nicht fern vom Reich Gottes, sagt Jesus. Nicht fern zu sein, nah dran zu sein, ist nicht das Gleiche wie drin zu sein. Denken wir an den Elfer, der knapp vorbeigeht, ne? Knapp vorbei am Kreuz da, am Winkelkreuz. Oder daran, wenn die Tür des Zuges vor deiner Nase zuschnappt. Du bist noch hingerannt, du hast es noch zum Zug geschafft, du hast noch die Klinke berührt, aber es war schon verriegelt. Du kriegst es nicht mehr auf. Und der Zug fährt weg. Nicht fern zu sein, nah dran zu sein, alles das nützt im Endeffekt nichts. John Wesley, er gilt als Begründer der Methodisten. Ich denke, manche haben den Namen bestimmt schon gehört. Also die Methodisten sind ja eine große freikirchliche Bewegung. Er ist ein gutes Beispiel für diese Wahrheit. Nah dran zu sein, genügt nicht. Oh, ich kriege ein Glas Wasser. Oh, wunderbar. Irgendwie habe ich mir auch meinen Hals hier trocken geredet. Dankeschön. Also nochmal zu John Wesley. Fangen wir mit ihm nochmal an. Er ist der Begründer der Methodisten, einer großen freikirchlichen Bewegung. Und er persönlich ist ein gutes Beispiel dafür, dass nah dran zu sein nicht reicht. Wenn man seine Biografie sich mal anschaut, dann stellt man fest, dass er schon in sehr jungen Jahren extrem fromm und sehr, sehr ernsthaft unterwegs war in seinem Glauben. Er gründete mit einigen seiner Mitstudenten einen Kreis, der von anderen dann spöttisch als der Holy Club genannt wurde, also Heiliger Club. Und ja, man kann es verstehen, dass man sie so nannte, denn diese Männer, sie trafen sich eben und sie studierten jeden Tag 3 Stunden das Neue Testament. Sie fasteten 2x wöchentlich, sie besuchten Gefangene, Arme und Kranke und spendeten alles Geld, das sie nicht unbedingt, wirklich unbedingt zum Leben brauchten. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch das so macht und handhabt, ne? Gibt es hier jemanden? Wahrscheinlich nicht, ne? Also wirklich sehr ernsthaft, wirklich sehr, sehr fromm. John Wesley als junger Mann. Was für ein Ernst, was für eine Hingabe. Und Wesley wurde dann eben auch anglikanischer Pastor, na klar, und später Missionar in den Vereinigten Staaten. Er lebte seinen Glauben eben sehr ernsthaft, sehr streng, vor allen Dingen gegen sich selbst. Er hat sich nicht geschont und voller Disziplin. Es gab nur ein Problem bei ihm. Er hatte keine Heilsgewissheit. Er hatte keine Heilsgewissheit. Ja, überhaupt, zum rettenden, zum echten und persönlichen Glauben an Jesus Christus kam John Wesley tatsächlich erst 1738, 13 Jahre nachdem er diesen Holy Club mitbegründet hatte. 13 Jahre später erst. Da geschah es dann, er las die Bibel, er las noch einen Text, glaube ich, von Martin Luther und irgendwann, es öffnete ihm die Augen, worum es ging. Es wurden ihm die Augen geöffnet. 13 Jahre später, nachdem er schon alles kannte und wusste. Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Knapp vorbei ist eben auch daneben. Dem Schriftgelehrten damals, was fehlte ihm? Vermutlich fehlte ihm genau das. Die Erkenntnis, dass Christus und Jesus Christus allein ihn rettet aus der Verlorenheit seiner Sünde, dass er ihm die Sünden vergibt, dass er ihm zu einem Kind Gottes macht. Dieser Schriftgelehrte, er war intellektuell, da lässt der Text hier keine Zweifel, er war intellektuell davon überzeugt, dass Jesus recht hatte. Er hat es ja sogar ausgesprochen, vor den anderen Schriftgelehrten. Er war sehr nah dran. Das, was er erkannt hatte, muss er im Grunde jetzt eigentlich nur noch konsequent zu Ende denken und dann die Schlüsse daraus ziehen. Dann würde er erkennen, dass diese hingebungsvolle Liebe zu Gott und diese gleiche große Liebe zu den Mitmenschen, zum Nächsten, dass das etwas ist, was er nie aus sich selbst heraus ja bewerkstelligen könnte. Dass er Rettung braucht, dass es Veränderung braucht, dass er Jesus, der dies in Vollkommenheit lebte, dass er ihn braucht. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Ich denke, das sind mehrere Dinge, die wir da mitnehmen können. Zum Beispiel können wir lernen, dass es möglich ist, in einer Gemeinde aufzuwachsen, vom Kindergottesdienst bis zur Jugend so alle Gruppen zu durchlaufen, gläubige Eltern zu haben, so in dem Sinne ein super Elternhaus und doch nicht zum rettenden Glauben an Jesus Christus zu finden. Das ist möglich. Es ist auch möglich, sich extrem gut in der Bibel auszukennen, Theologie studiert zu haben, ne, denken wir an Wesley, ohne ein echter Christ geworden zu sein. Das ist möglich. Du kannst die Schriften auswendig können, wie viele Pharisäer damals, besser Bescheid wissen als die meisten Pastoren und doch nicht wiedergeboren sein. Das ist möglich. Außerdem, es ist möglich, dass du dein ganzes Leben schon, über Jahrzehnte vielleicht, das Evangelium gehört hast, immer wieder gehört hast, dass Jesus Christus allein durch Gnade rettet und dass du dennoch auf dich selbst, auf deine Gutheit, auf deine Werke, auf das, was dich ausmacht, macht, vertraust. Es ist möglich. Es ist sogar möglich, in einer Gemeinde zu sein, sich dem Evangelium gegenüber aber so zu verschließen und alle anderen zu täuschen. Und es ist möglich, dass dann der Pastor eines Tages deine Beerdigungsansprache hält und jeder denkt, der da zu Besuch ist, dass deine Seele im Himmel ist, obwohl sie in die Hölle gefahren ist. Das alles ist möglich. Und zuletzt, es ist auch möglich, in das Reich Gottes hineinzukommen. Doch eins ist hier wichtig. Es reicht nicht, Jesus Recht zu geben. Das stimmt, was er sagt. Ja, das ist ein überzeugendes Wort, was er sagt. Oder ja, die Bibel bietet ein gutes Lebensmodell. Moral, die uns voranbringt. Sollten sich mal alle daran halten. Oder so wie der Schriftgelehrte. Meister, du hast wahrhaftig Recht geredet. Es reicht nicht, hier zuzustimmen. Denn eins ist klar, Überzeugungen, nach denen du nicht handelst, sterben mit der Zeit. Wahrheiten, denen du nicht praktisch folgst, ja, sie verblassen mit der Zeit. Und die Dinge immer wieder rauszuschieben und zu sagen, morgen, nächsten Monat, nächstes Jahr, das kann zur Gewohnheit werden. Und wir können entweder diesen Schritt hinein in das Reich Gottes tun, oder wir werden nah davor stehen bleiben und dann früher oder später auch wieder weggehen. Was aus diesem Schriftgelehrten damals geworden ist, wir wissen es nicht. Er war so interessiert, aber hat er jetzt den entscheidenden Schritt getan? Die Bibel schweigt darüber, wir wissen es nicht. Aber heute ist wichtig, was mit dir geschieht. Bist du nicht fern vom Reich Gottes? Und vielleicht doch nicht drin? Manchmal ist es so ein einzelner Schritt, ein einziger Schritt, der den Unterschied macht. Stell dir vor, du stehst am Eingang eines Flugzeugs. Nur ein Schritt hinein in das Flugzeug und du bist sogleich auf dem Weg in ein weit entferntes Ziel, vielleicht auf einen anderen Kontinent. Aber wenn du stehen bleibst, wenn du nichts tust, dann wirst du nie irgendwo hinkommen. Amen.